Ja, ich bin froh, dass immer noch ein paar drin sitzen bleiben und nicht alle in das attraktive Alternativprogramm gehen, zumal bei dieser Ansage, aber gut, jetzt müsst ihr durchhalten. Ja, freue mich sehr, hier zu sein und ich dachte, irgendwo sind diese Woche, hat es in sich oder die letzten Tage, also diese Woche London, letzte Woche Rom und jetzt Holthausen, also sozusagen sämtliche Metropolen dieser Welt in einer Woche abgegrast. Wer kann das schon von sich behaupten? Das ist doch was. Ja, letzte Woche war ich mit meiner Frau wirklich in Rom, also ich mache das nicht immer, keine Sorge, das kam nur jetzt mal gerade so zusammen. Und das war irgendwie schon auch eine interessante Kombination, Rom, London. Rom so als ein ehemaliges Weltreich und es ist ja interessant, wenn man diese Städte sich anschaut, auch mal schaut, was für eine Geschichte die Kirche und die Christen mit diesen beiden Städten haben. Rom, wir waren im Kolosseum, Circus Maximus und da haben ja Christen zum Teil unfreiwillig auch die Hauptdarsteller gestellt, weil sie dort in diesem Zirkus teilweise ums Leben kamen. Und dann ist es aber jetzt so, dass ja im Kolosseum an der Stelle, wo früher der Kaiser saß, in der Kaiserloge steht jetzt ein Kreuz. Und natürlich steht Rom auch wie kaum eine andere Stadt für die Kirche von Jesus Christus. Alles in dieser Stadt vereint. Und jetzt in London auch ehemaliges Weltreich, oder Sie denken wahrscheinlich, Sie sind es immer noch, aber auch eine große Kolonialmacht und auch dort eine ganz interessante Geschichte mit der Kirche, die anglikanische Kirche als Staatskirche, die aber in den letzten 30 Jahren oder bis vor 30 Jahren eigentlich völlig im Niedergang begriffen war. Und man merkt ein durch und durch säkularisiertes Land. Als ich heute Morgen einen Mitarbeiter auf dem Bahnhof gefragt habe, ob denn Feiertag ist heute, da hat er mich angeguckt wie ein Auto und er wusste überhaupt nicht, was soll denn heute für ein Feiertag sein. Na, ich habe gesagt, ich fliege jetzt nach Deutschland und da ist Feiertag Christi Himmelfahrt. Und da war er natürlich ganz neidisch, aber einfach nur, weil er Feiertag gehört hat, weniger, weil er wusste, worum es geht. Und gleichzeitig ist in den letzten 30 Jahren enorm viel passiert und in dieser Kirche gibt es Erweckung, in dieser Kirche, die durchaus eine Minderheitenkirche in einer säkularisierten Gesellschaft darstellt, gibt es enorme Erneuerungen und in London gibt es eigentlich keine leerstehende Kirche mehr. Die Kirchen sind alle ziemlich voll, der Heilige Geist wirkt. Und ich habe gerade jetzt in den letzten Tagen sehr eindrucksvolle Zeugnisse gehört von Menschen, die dort Jesus gefunden haben, die dort zum Glauben gekommen sind, auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wir in Deutschland irgendwie dazwischen. Also, wir merken, Kirche ist nicht das, was ganz oben auf der Tagesordnung der Menschen steht, sondern für viele ist das eigentlich auch eher so ein geschichtliches Thema, ist eigentlich eher Vergangenheit. Auf der einen Seite, wir erleben viel Resignation im wahrsten Sinne des Wortes, dass Kirche sozusagen ihr Signum rausnimmt, sich zurückzieht, eher im Rückzug begriffen ist und sozusagen den Untergang verwaltet. Und es gibt ja eindrucksvolle Studien, die das auch belegen. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist derselbe, der wirkt so, wie er damals gewirkt hat und so, wie er heute wirkt. Und deshalb wollen wir gerade an Himmelfahrt jetzt nicht irgendwo in dieses Horn stoßen und gucken, was alles runtergeht, sondern Himmelfahrt hat Grenzen gesprengt. Jesus hat Grenzen gesprengt. Und wir haben einen Gott, der Grenzen sprengt. Und was gibt es Schöneres, als auch an diesem Tag sich mit diesem Gott zu befassen? Und ich möchte mit euch gemeinsam zurück sozusagen an die Wurzeln, zurück an diese Geschichte, die da geschehen ist vor nun 2000 Jahren. Und ich tue das mit Worten aus der Apostelgeschichte. Und ich lese uns die ersten Verse der Apostelgeschichte, wo eben auch die Himmelfahrt unter anderem beschrieben ist. Apostelgeschichte 1, lieber Theophilus, so geht's los, weil diese Apostelgeschichte, dieses Buch eben an einen Menschen gerichtet war, der vermutlich der Sponsor dieser Schrift war, das war damals so üblich und dann hat man es dem gewidmet. Lieber Theophilus, im ersten Bericht, also dem Lukas-Evangelium, habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigte er sich ihn immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, wirst du denn die Herrschaft in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er von ihren Augen emporgenommen. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihm. Sie sagten: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Danach kehrten die Apostel von Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Schabbatweg, also so 1000 Meter rum, entfernt. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann bekommen wir einen atemberaubenden Blick in die Anfänge der Kirche. Eindrücklich, wie diese missionarische Bewegung beginnt. Und wir bekommen mit der Apostelgeschichte eine Live-Berichterstattung sozusagen von der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit, das war das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium, vom gleichen Autor geschrieben, man könnte sagen, das Lukas-Evangelium hat beschrieben, was Jesus tat, und die Apostelgeschichte beschreibt, was Jesus tut. Interessanterweise hat die Apostelgeschichte kein Ende. Wenn man das mal bis ins 28. Kapitel liest, dann merkt man, das hört einfach irgendwie auf. Da ist kein Ende. Und das hat Gründe, weil die Apostelgeschichte nicht aufgehört hat. Also, die erste Geschichte ist das, und das ist der erste Bericht, den Lukas geschrieben hat, das, was Jesus tat. Und das zweite, die Apostelgeschichte, ist das, was Jesus tut. Und wir bekommen einen Live-Bericht vom Wirken des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist ist ja ein regelrechter Teamgeist. Er führt Menschen zusammen, er gründet Gemeinden, er sendet Menschen gemeinsam aus, um Jesus bekannt zu machen und andere zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Und er wirkt abenteuerlich. Er schafft es, aus einem Haufen von einigen wilden Individualisten eine Gemeinschaft zu machen, ein Team zu formen. Es gab es ja gerade gestern Abend und vorgestern Abend Fußball. Einige von euch haben es vielleicht geguckt. Champions League, ich habe es geguckt, im Pub in London. Und selbst Deutschlandspiele sind da eine völlig andere Liga als hier, also da geht es so dermaßen der Punk ab, ja, bei den Kommentatoren, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann gar nicht anders, wir sind ja auch im EM-Jahr, also Fußball muss irgendwie eine Rolle spielen, und hier lesen wir jetzt plötzlich von 11 Jüngern. Also, wenn das kein Zeichen ist, ja, also da kommen wir ja gar nicht drum herum. Und ich denke manchmal, das ist ja auch das, was jeder Fußballtrainer irgendwie schaffen muss, dass er aus einem Haufen von 11 Einzelkünstlern ein Team formt. Und es ist ja nicht so, dass das Team, das die besten Einzelleute hat, immer das beste Team ist, sondern auf das Team, das am besten zusammen harmoniert. Und ich finde es schön, dass die Apostel, die Freunde von Jesus, das beste Zeugnis, ein bester Beweis dafür sind, was Jesus und was der Heilige Geist schaffen. Dass sie aus diesen unterschiedlichsten Menschen ein Team formen. Und ich finde das schön, weil es ja auch für uns gilt. Weil wir auch nicht alle gleich sind. Und vermutlich ist es so, dass hier in diesem Raum Menschen sitzen, mit denen hättet ihr normal nichts zu tun, wenn ihr nicht zum Reich Gottes, wenn ihr nicht zum Team Gottes gehören würdet. Ja, das ist ja das Besondere an der Gemeinde, dass man mit Leuten zusammenkommt, mit denen man normalerweise nicht zusammen wäre. Das ist wie Familie. Und so ist das, wir kommen unterschiedlich zusammen und so ist das in jedem Fußballteam. Und ich denke manchmal, wie wäre das eigentlich, wenn die Jünger ein Fußballteam wären? Ich finde, bei manchen ist das sehr klar. Also manche sind ja bekannt. Petrus, Jakobus, Johannes. Ich würde mal sagen, die drei bilden den Sturm. Aber bei Petrus kann man sagen, ja, der ist der Erste, der zum Grab rennt, als Jesus auferstanden ist. Da ist er der Schnellste und der Erste. Aber Jakobus und Johannes haben den Spitznamen die Donnersöhne und ich finde, das verheißt nichts Gutes. Also die waren auf jeden Fall vorn dabei, im Mittelfeld vielleicht eher dann so Bartholomäus, Thaddäus. Die fallen nicht so auf, aber sind ganz entscheidend fürs Spiel. Dann der Spielmacher Thomas, das war so das Brain, also der Denkertyp, ja, von dem lesen wir in der Bibel, dass er besonders viel gegrübelt hat. Und auch solche Leute braucht man in diesem Team, die eben nicht zu schnell zufrieden sind, sondern die sich Gedanken machen. Und in der Abwehr zum Beispiel Simon der Zelot, das ist ein Ex-Terrorist, der konnte den Kasten sauber halten. Also ganz unterschiedliche Leute, die in diesem Team sind und man kann sich das herrlich ausmalen, wie dieses Team aussah. Unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Charaktere, Begabungen, aber ein Team, trainiert und gesandt vom genialsten und besten Weltmeister, Coach überhaupt von Jesus Christus. Also Jesus formiert dieses Team und dann bekommen wir einen Einblick ins Trainingslager hier in diesen Versen. Denn Jesus ruft sie zusammen, er erklärt ihnen die Taktik, er erklärt ihnen das Reich Gottes, so lesen wir hier. Dann verordnet er ihnen nochmal Stille. Also sie kommen nochmal zusammen in der Stille, also sie haben nochmal so eine Auszeit, so eine Ruhepause, bevor es dann so richtig losgeht. Und dann steht da ein Vers im Mittelpunkt und auf den möchte ich mich ein bisschen konzentrieren. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Eine Ausstattung, zwei Grenzerfahrungen, um die es heute geht. Und das sind drei wichtige Pfeiler, die uns Jesus mitgibt. Das erste, eine himmlische Ausstattung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es ist gut, wenn wir erstmal schauen, was wir haben. Wir dürfen nicht vergessen, nur wenige Tage vorher saßen genau diese Jünger, die jetzt hier zusammen sind, zitternd und ängstlich in Jerusalem und wussten nicht, wie es weitergeht. Sie haben sich eingeschlossen, die Türen verrammelt, weil sie Schiss hatten. Sie haben sich irgendwo abgenabelt und saßen da wie ein Häuflein Elend und sie waren fertig mit der Welt und mit Jesus, weil Jesus tot war. Eingesperrt in einem Raum, ängstlich, abgeschottet aus Angst vor der übermächtigen Umwelt. Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, dass manche Gemeinden ähnlich unterwegs sind. Wir sind eher so ein bisschen ängstlich unterwegs, weil irgendwie da ist die böse Welt mit allem, was dazugehört und wir versuchen irgendwie die Welt so einigermaßen idyllisch zu halten in unserer Gemeinde. Wir sind auf uns fokussiert, wir schotten uns ab. Man versucht es sich schön zu machen und man ist verunsichert im Blick auf die Öffentlichkeit. Lieber unter sich sein, so begegnet er das immer wieder. Die Jünger waren mit ihrer Kraft und ihrem Latein am Ende. Sie waren verwirrt, sie waren müde, matt. Und dann macht dieses Gerücht die Runde. Dieses Gerücht, dass das Grab leer ist. Und es wird zunehmende Gewissheit und dann begegnet ihnen Jesus und sie haben es klar vor Augen, Jesus lebt. Jesus lebt. Und sie erleben eindrücklich, mit der eigenen Kraft kommen wir nicht weit. Mit der eigenen Kraft richten wir nicht viel an. Wir sind angewiesen auf Jesus. Mit der eigenen Kraft richten wir nicht viel an. Auch in unseren Gemeinden nicht. Wenn die Besucher ausbleiben, wenn die Veranstaltungen vielleicht, wenn wir enttäuscht sind, dass es nicht immer so schön voll ist wie heute. wenn wir den Eindruck haben, dass es Menschen gar nicht so richtig interessiert, die Sache mit Gott. Wir bemühen uns, aber es passiert nichts. Eure Kraft wird nicht ausreichen. Unsere Kraft ist sehr begrenzt. Unsere Kraft ist begrenzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unsere Ausstattung blicken, auf das, was Gott uns gibt. Gott spricht den ersten Christen in Jerusalem zu: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Jesus hat es ja schon angekündigt. Er hat gesagt, da kommt was. Er hat gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden und ich muss erstmal gehen, damit der Heilige Geist an meiner Stelle kommen kann. Der Geist, den Jesus euch persönlich zugesagt hat. Und der ist in euch und mit euch, mit der Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Was für eine Ausstattung, was für eine Kraft, die Gott uns gibt. Und wir sind gesandt durch einen quick, lebendigen, kräftigen Gott. Und wir sind heute nicht zusammen, um eine Gedenkveranstaltung abzuhalten, sondern wir sind zusammen, weil wir überzeugt sind, dass dieser Heilige Geist unser Leben mit seiner Kraft erfüllt, für unseren Alltag, für die Herausforderungen, für alles, was wir zum Leben brauchen. Das ist die Ausstattung, die Jesus uns mitgibt. Ihr und die er uns hier verheißt und die am Pfingsten dann Wirklichkeit wird. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann fordert uns Jesus heraus zu zwei Grenzüberschreitungen. Die erste Grenzüberschreitung: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ich habe das eindrücklich erlebt. Vor ein paar Jahren war ich in Jerusalem und stand dort im Garten Gethsemane. Also der Ort, wo Jesus wo Jesus versucht wurde und gebetet hat und wirklich selbst gerungen hat, weil er wusste, dass sein Leben ein Ende nimmt. Und dort war ich und dann waren da ganz viele Touristen, aber zwei sind mir besonders aufgefallen. Das waren zwei junge Damen, die waren irgendwie von ihrem Styling her so ein bisschen fremd für diesen Ort. Also die sahen irgendwie ganz anders aus. Die waren so aufgemotzt, also die Schuhe waren so hoch, ja, da musste man schwindelfrei sein. Und die standen da und haben etwas verwirrt reingeschaut. Und dann haben sie gehört, dass ich Deutsch spreche. Und dann kamen sie zu mir und haben gesagt: Entschuldigung, eine Frage, könntest du uns sagen, was das hier ist? Und ich habe es erst gar nicht verstanden und dann habe ich gemerkt, sie wissen wirklich gar nicht, wo sie sind. Und dann haben sie gesagt, ja, wir waren in Tel Aviv und dann hat uns jemand gesagt, Jerusalem soll auch ganz schön sein. Und dann sind sie nach Jerusalem, aber sie hatten keine Ahnung, was in Jerusalem passiert ist. Und dann standen sie da etwas aufgeschmissen und haben ratlos rein geschaut. Ich habe dann erfahren, es waren zwei Make-up-Artists aus Wien. Und die waren dort einfach im Urlaub und dachten, Jerusalem ist jetzt auch irgendwie schön. Naja, jedenfalls hatten sie keine Ahnung, was dort passiert. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr Lust habt, kommt mit uns mit. Wir gehen hier so den Ölberg hoch. Ich hatte vorhin nur überlegt, wie kommen die mit diesen Schuhen den Ölberg hoch? Dann wusste ich es mit uns. Und dann habe ich einfach erzählt, was passiert ist dort an diesen Orten. Und dann standen wir in der sogenannten Tränenkapelle, wo Jesus über Jerusalem geweint hat. Und plötzlich sagt der eine, sie weiß gar nicht, was mit ihr passiert. Es geht ihr so durch und durch. Sie hat das noch nie gehört, aber sie merkt, das bewegt sie so dermaßen. Und sie sagt, ich muss mir dringend eine Bibel kaufen, wenn ich nach Hause komme. Und man hat gemerkt, wie Gott an ihr wirkt, wie Gott arbeitet. Und ich muss sagen, das ist für mich das Schönste, Reiseführer im Land des Glaubens zu sein. Und damit meine ich nicht Israel, sondern damit meine ich auch unser Land, damit meine ich unsere Nachbarschaft. Reiseführer zu sein und den Menschen, die Menschen zu den Schätzen und zu den Sehenswürdigkeiten des Evangeliums zu führen. Ihnen deutlich zu machen, wer Jesus ist und was Jesus für unser Leben zu bieten hat. Welche Möglichkeiten Jesus für unser Leben hat. Es ist etwas Wunderbares, Zeuge zu sein, Reiseführer zu sein und das anderen Menschen nahe zu bringen, was mir so wichtig ist. Von dem zu reden, was wir gesehen, was wir gehört haben, was wir gelesen haben und was wir erleben. Vor allem von dieser unglaublichen Botschaft. ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir sind nicht Zeugen eines Unfalls. Das Kreuz war kein göttlicher Betriebsunfall. Wir sind nicht Zeugen eines Verbrechens. Jesus war nicht ein wehrloses Opfer, das er nicht wehren konnte, sondern er wurde zum einzigartigen, einmaligen Opfer. Wir sind nicht Zeugen in einem Rechtsstreit. Jesus hat das Recht erstritten. Wir sind Gott wieder recht. Der Rechtsstreit ist entschieden. Nein, wir sind Zeugen der bedingungslosen Liebe Gottes. Wir sind Zeugen des Gottes, der in jeder Lage, und sei sie noch so aussichtslos, Neues schaffen kann. Wir sind Zeugen des Gottes, der es konsequent schafft, zwischen Sünder und Sünde zu unterscheiden. Was für ein Gott, der die Gefangenen frei macht, der ein besonderes Herz für die Armen hat, der Menschen den Durchblick im Dickicht ihres Lebensdschungels gibt, der Kinder liebt wie verrückt. Was für ein Gott, den wir bezeugen. Und das ist wichtiger denn je. Ich erlebe so viele Menschen, die so beschwert sind und auch gerade viele Jugendliche. Gerade die letzten Monate und Jahre haben bei vielen Menschen den Akku gezogen. Und ich erlebe viele Menschen, die sehr belastet sind und sehr kaputt sind und auch oft hoffnungslos sind. Und dann haben wir die Situation in unserer Welt vor Augen und auch das ist nichts, was unbedingt Hoffnung ausstrahlt. Nächste Woche bin ich nochmal unterwegs in der Ukraine. Und auch da, wenn man das mitkriegt, diese Krise, die kurz oder so direkt vor unserer Haustür steht, dann merke ich, wie das Menschen belastet und ihnen Frieden raubt. Und es ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, eine Hoffnung zu haben, und zwar keine trügerische, sondern eine echte, lebendige. Wichtiger denn je, und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir darüber sprechen und dass wir Menschen dazu ermutigen, dass wir Menschen diesen Gott vorstellen. Und ich glaube, dass es in Zukunft nicht die tollen Programme braucht, nicht so Hochglanzprogramme, sondern dass es wichtig ist, dass wir bezeugen, was Jesus in unserem Leben tut, wie er unseren Alltag unterstützt und trägt, dass wir offen davon reden, wie wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren. Keine Richtigkeiten, die wir den Leuten servieren, sondern das erzählen, was Gott in unserem Leben bewirkt. Das ist eine Grenzüberschreitung, zu der uns Gott herausfordert. Grenzüberschreitung heißt, wir haben die Sachen nicht im Griff. Wenn ich eine Grenze überschreite, begebe ich mich auf unsicheren Boden. Ich brauche Mut, um eine Grenze zu überschreiten. Ich brauche Mut, um einem anderen Menschen zu sagen, was wichtig ist und warum mir Jesus so wichtig ist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge, nicht Verteidiger, nicht Anwalt und schon gar nicht Richter über die Menschen, denen wir begegnen, sondern Zeugen, die bezeugen, was Jesus in ihrem Leben tut. Da, wo wir sind, in den unterschiedlichsten Situationen, den Menschen, denen wir begegnen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind gesandt durch einen erlebbaren, wirkungsvollen Gott. Und die zweite Grenzüberschreitung, die betrifft die Geografie. Wir sind ja schon vorbereitet durch die Länder. Und hier sind ja auch einige Gebiete genannt in diesem Vers, denn da heißt es in Jerusalem, in Judäa, in Samarien bis ans Ende der Welt. Und das ist nicht nur geografisch zu verstehen, sondern klar ist, das Gebiet, das Sendegebiet sozusagen, erweitert sich permanent. Und das gilt auch für euch hier als Gemeinde oder auch als andere Gemeinden, die hier im Umfeld aktiv sind, dass sich unser Aufgabenfeld, unser Sendegebiet permanent erweitert. Man ist so schnell dabei, sich ein schönes Häuschen zu bauen und zu sagen, jetzt geht es uns gut hier. Aber Jesus fordert uns immer wieder heraus zur Grenzüberschreitung. Grenzen zu überschreiten in Felder, die uns vielleicht nicht die erste Komfortzone sind. Und der Auftrag, der hier beschrieben ist, vollzieht sich sozusagen in konzentrischen Kreisen, immer mehr ausbreitend. Also Jerusalem, dann Judäa, das ist so das Umfeld geografisch, dann geht es immer weiter sozusagen Samarien und dann irgendwann bis an das Ende der Welt. Und die Apostelgeschichte ist genau so aufgebaut, also es geht los in Jerusalem und dann erweitert sich der Kreis immer weiter, bis Paulus am Ende in Richtung Rom unterwegs ist. Das Evangelium breitet sich aus. Und das berichtet die Apostelgeschichte eindrucksvoll. Und sie ist ein Buch voller Grenzüberschreitungen, weil die Christen immer wieder permanent dazu herausgefordert sind, Grenzen zu überschreiten, die Komfortzone zu verlassen. Und ich möchte es mal übertragen in Jerusalem, das heißt so im kirchlichen Umfeld, im vertrauten Umfeld. Und es gibt viele Menschen, die auch so mit Gemeinde unterwegs sind, christlich angehaucht, getauft und die dennoch das Evangelium nicht kennen. Aber dann gibt es Menschen sozusagen in Judäa, im Umfeld, auf dem Land, in den dörflichen Regionen, die von Abwanderungen frustriert sind, weil alle in Metropolen ziehen. Oder in Samaria, bei den religiös kreativen Menschen, so will ich es mal nennen, die sich ihren Glauben zusammengestellt haben, so wie damals die Samariter. Oder bis an das Ende der Erde zu den Ahnungslosen, zu denen, die überhaupt keinen blassen Schimmer haben, was das mit Christentum und was das mit Christsein bedeutet. Und die Zahl derer, denen das so geht, in unserem Land wächst unaufhörlich. Und die Frage ist, haben wir eine Idee, wie diese wie wir mit diesen Menschen unterwegs sein können, wie diese Menschen in unseren Gemeinden landen können, Heimat finden können? Wir sind immer wieder neu herausgefordert, anderen Menschen zu begegnen. Samaria war eine unglaubliche, unfassbare Grenzüberschreitung von Jesus. Da ist kein Jude hingegangen, aber Jesus ist hingegangen. Wollen wir das dorthin gehen, wo eigentlich niemand hingeht, wo man sich die Nase rümpft? Wollen wir dorthin gehen, wo man sich die Hände schmutzig macht? Es ist immer ein Hochsicherheitsrisiko, wenn wir über unsere Grenzen gehen. Wir laufen immer Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen. Und auch Mission ist immer ein Hochsicherheitsrisiko, weil wir immer Gefahr laufen, Fehler zu machen, abzustürzen, aber billiger geht's nicht. Das Einzige, was so ziemlich verkehrt ist, dass wir einfach immer weitermachen wie bisher. Dass wir uns vielleicht die Dinge und die Welt schönreden, dass wir uns zurückziehen in die eigenen Mauern. Menschen sind unterschiedlich und haben ein unterschiedliches Schutzbedürfnis, auch Christen. Und für manche sind diese Grenzen sehr wichtig. Auch diese Angst, Fehler zu machen, begegnen mir bei vielen Christen sehr. Wobei ich eigentlich das Evangelium gerade an der Stelle so entlastend finde. Weil als Christ kann ich Fehler machen, weil ich weiß, wohin und weil ich einen Gott habe, der fehlerfreundlich ist. Also von daher muss ich gar nicht so viel Angst haben, aber Menschen sind unterschiedlich. Und es gibt so etwas, ist mir letzte Woche begegnet, fand ich ein schönes Bild, es gibt so etwas wie rote Ampelchristen. Also das heißt, die immer stehen und sagen, wenn mir nicht Gott ganz deutlich macht, wohin ich gehe, dann bleibe ich einfach stehen, bis mir Gott sagt, wo ich hingehen soll. Aber seit Himmelfahrt sind wir sozusagen grüne Welle-Christen. Seit Himmelfahrt ist grüne Welle. Wir haben einen direkten Draht zu Jesus, der neben Gott sitzt, an der Seite Gottes, und der uns nicht sagt, ihr könntet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der nicht sagt, ihr müsst Zeuge sein, der nicht sagt, ihr sollt, sondern er sagt, ihr werdet. Es ist so. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und ihr werdet meine Zeugen sein an Orten, die ihr euch so vielleicht überhaupt nicht vorgestellt habt. So wahr der auferstandene Herr lebt und quick lebendig unter uns aktiv ist. Ihr werdet. So wahr der Heilige Geist seine Kraft im Laufe der 2000 Jahre nicht eingebüßt hat, sondern stark und mächtig ist wie eh und je. Ihr werdet. So wahr Gott sein Interesse an den Menschen nicht verloren hat und immer noch gilt, Gott will, dass alle Menschen, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Heilige Geist ist nicht ängstlich. Der Heilige Geist ist nicht zurückhaltend und nicht zaghaft. Der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht, so steht es im 2. Timotheusbrief. Und deshalb können wir mutig Grenzen überschreiten und Zeuge sein, da wo uns Gott hingestellt hat. Und gerade in den letzten Tagen habe ich viele eindrückliche Zeugnisse gehört von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auf ganz abenteuerliche Art und Weise. Einer So, das war so ein Engländer, so ein richtiger Hooligan, ja, von oben bis unten durchtätowiert, und der stand da sehr zaghaft und ist vor ein paar Monaten zum Glauben gekommen. Der ist in ein Fitnessstudio gegangen, und es war ein Fitnessstudio einer Gemeinde. Und in diesem Fitnessstudio, er ist dort zum Trainieren hingegangen, und er war etwas verzweifelt in seinem Leben, und dann ist er mit einem der Trainer ins Gespräch gekommen, und dieser Trainer war Christ und hat ihm erzählt, warum er Christ ist, hat Jesus bezeugt, er war Zeuge dort in diesem Fitnessstudio. Und das hat diesen Menschen sehr angesprochen und gepackt, und er hat gesagt, oder gefragt, wo kann ich denn, wo finde ich denn eine Kirche, wo ich hingehen kann, und dann sagt der Trainer, die Kirche ist hier, das ist die Kirche. Manchmal muss man über die Grenzen hinaus denken und einfach den Mut haben, Neues zu tun, und Menschen erleben Gott auf unterschiedlichste Art und Weise. Ihr Männer und Frauen, was starrt ihr zum Himmel? So sagen es die beiden Engel, diese beiden weiß gekleideten Menschen hier, als die Jünger in den Himmel starren und Jesus nachstarren. Die Folge von Himmelfahrt ist nicht, dass wir sehnsüchtig in den Himmel starren, sondern dass wir die Folgen dieser himmlischen Grenzüberschreitung in unserem Leben erleben. Die Ausstattung stimmt, ihr werdet die Kraft, ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, direkt von Gott. Und dann sind da diese zwei Herausforderungen, die stehen. Der Auftrag, ihr seid Zeuge des lebendigen und erfahrbaren Gottes. Und diese zweite Herausforderung, habt den Mut, Jesus zu bezeugen in den unterschiedlichsten Situationen, und habt den Mut, euer Gebiet permanent zu erweitern, so diese Wohlfühlzone zu verlassen und mit Jesus neues Feld einzunehmen und zu erleben, wie Gott in dieser Welt am Wirken ist. Er, der in den Himmel gefahren ist, der zu Rechten Gottes sitzt und der uns ausgestattet hat mit Kraft aus der Höhe, mit seinem Heiligen Geist. Und ich wünsche euch auch die nächsten Tage wertvolle Erfahrungen mit diesem Heiligen Geist. Amen.